Ja, ich weiß nicht, ob das Thema bei euch schon gewesen ist. Ich gehe einfach mal darauf los, und zwar mit dem Thema eine lang ersehnte Gebetserhörung, nachzulesen in Lukas 1, eine lang ersehnte Gebetserhörung. Gott liebt alte Menschen. Pardon, ältere Menschen, weil wir wollen ja, keiner von uns will zum alten Eisen gehören, aber älter wollen wir schon werden, oder? Also Gott liebt ältere Menschen. Wie ich zu dieser Behauptung komme, kann ich euch erklären. Wenn wir von Noah lesen, er konnte erst im hohen Alter sein Schiff zur Rettung der Menschheit einsetzen. Dann lesen wir von Moses, der mit 80 erst berufen wurde, von Kaleb, der mit Josua damals der Älteste der Israeliten war, heißt es, dass er mit 85 noch wie ein junger Mann war. Nachzulesen in Josua 14, Vers 10. Ich denke aber auch an Naomi, die wieder mit ihrer Schwiegertochter Ruth aufblühte und in ihr Heimatland zurückging. Ihr wisst von Abraham und Sarah, die beide sehr alt waren. Abraham 100 und Sarah 90, als sie ihr erstes Kind bekamen. Wir sehen auch im Neuen Testament eine Hanna und einen Simeon, die Jesus als Retter der Welt in ihrem hohen Alter erkennen dürfen. Darf ich auch mal meinen Onkel Herbert erwähnen, der mit 90 anfing, der uns eigentlich sehr unterstützt hat in seinem ganzen Leben. Er war Ältester einer freien evangelischen Gemeinde in Hessen, aber mit 90 anfing, regelmäßig Spenden für uns zu geben. Da habe ich gedacht, naja, ein, zwei Jahre und dann ist es aus. Er ist 102 Jahre alt geworden und erst jetzt im Dezember zum Herrn gegangen. Und schließlich auch das Paar, um das es heute geht, Zacharias mit seiner Frau Elisabeth. Was ich bewundere, ist, dass wir, und das ist mein erster Punkt, Treue in einer sehr schwierigen Situation erleben. Bei diesem Ehepaar, Treue in einer sehr schwierigen Situation. In Lukas 1, Vers 5 lesen wir, als König Herodes von Judäa, als König, Herodes König von Judäa war, lebte dort ein Priester namens Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Wie Zacharias stammt auch er, auch seine Frau Elisabeth, aus der Familie von Aaron. Beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Wenn wir hier von Herodes lesen, dann ist Herodes der Große gemeint, der 37 bis 4 vor Christus, also vor unserer Zeitrechnung, unter römischer Oberherrschaft das Gebiet Israels regierte. Seit der Zeit Davids war die Priesterschaft Israels in 24 Abteilungen gegliedert. Abia war nach 1. Chronik 24 das erste Oberhaupt der achten Abteilung. Und wir wissen, was die Priesterschaft angeht. Aaron, der Bruder von Mose, war der erste von Gott eingesetzte Priester. Das heißt, sowohl Zacharias als auch Elisabeth gehörten einer der Priesterfamilien an. Auf der Anhöhe von Jerusalem, auf dem Berg Zion, stand der Tempel, wo Priester täglich vor Gott standen und ihren Dienst für das Volk von Israel verrichteten. Sie und das ganze Volk waren unter der Herrschaft der Römer mehr oder weniger gefangen. Aber sie wussten, dass eines Tages der Messias, der von Gott verheißene König, kommen würde. In dieser Hoffnung lebten sie jetzt schon 400 Jahre ohne ein ausdrückliches Wort Gottes durch Propheten. Vers 6 weiter, beide lebten nach Gottes Willen und hielten sich in allem genau an seine Gebote und Ordnungen. Oder anders, beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn, so sagt die neue Bibel heute. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine bekommen und beide waren inzwischen alt geworden. Mir kam da bei diesem Satz natürlich gleich Abraham und Sarah in den Sinn. In 1. Mose 18 nachzulesen, kein Kind zu bekommen, kein Kind bekommen zu können, war für eine Frau besonders, aber auch für das Ehepaar eine leidvolle Erfahrung. Wir wissen das auch von Hannah im Alten Testament. Vers 8, und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Bis jetzt war alles in gewohnter Alltäglichkeit. Auch wenn wir später lesen, dass Zacharias die Dinge hingenommen hatte, wie sie waren, die Unfruchtbarkeit seiner Frau oder vielleicht auch seiner Unfruchtbarkeit, sind seine Frau und er doch Gott treu ergeben und liebten ihn. Besonders war, dass heute wieder seine Abteilung unter den 24 an der Reihe war und gerade er den Dienst tun durfte. Und das ist mein zweiter Punkt, Gott kommt ins Sichtbare. Entschuldigung, ich muss hier weiterklicken. Ich hab diese Bilder mal bewusst ausgesucht, weil das ein bisschen uns veranschaulicht, auf einfache Art, wie Kinder das sehen. Ich habe ja selber auch durch meine Kinderarbeit immer wieder die Möglichkeit, solche PowerPoints zu zeigen oder Bilder zu zeigen. Also, Gott kommt ins Sichtbare. Vers 11. Plötzlich sah er auf der rechten Seite des Räucheropferaltars einen Engel des Herrn stehen. Sein Anblick flößte Zacharias Angst und Schrecken ein. Wenn ich von der Begebenheit bis zu der Berufung von Jesus und seinen Eltern nach und von Ägypten lese, merke ich, wie oft Gottes Welt in die menschliche Welt einbricht. Bisher war es lange still gewesen. Gott hatte sich nicht geäußert, es gab nichts Spektakuläres. Aber von der Zeit, wo der Engel hier Zacharias erscheint, bis hin schließlich, wo Maria und Josef mit ihrem Kind Jesus wieder von Ägypten zurückkommen, erleben wir immer wieder Erscheinungen von Engeln oder dass Gott im Traum zu Menschen spricht und hier plötzlich die unsichtbare Welt in die sichtbare einbricht. Gottes Welt ist um uns herum, das wissen wir ja eigentlich, dessen sind wir uns bewusst. Und bisweilen, unverhofft, bricht sie auch in unseren Alltag hinein. Vielleicht nicht in dem Stil, wie wir es hier lesen, obwohl meine Frau Selin zum Beispiel noch ungläubig in einer notvollen Situation als Teenager ganz im Osten der Türkei eine Begegnung mit Jesus hatte und ganz klar sagen konnte, Jesus ist mir begegnet, er hat mich zu sich gerufen. Unsere Begegnungen mit Jesus oder mit dieser unsichtbaren Welt sind vielleicht eher in einem Aha-Erlebnis, ein prophetisches Wort, das kann durch eine Predigt sein, kann durchs Bibellesen sein, eine klare Führung. Wir haben das in unserem Leben immer wieder auch erfahren dürfen, dass Gott uns klar irgendwie deutlich gemacht hat, jetzt geht's in die Richtung oder das solltet ihr so und so machen, dass wir wussten, Gott redet zu uns. Wir sehen Gottes Hand und Menschen vielleicht treten in unser Leben hinein und wir erschrecken vielleicht auch so ähnlich wie Zacharias und sind eigentlich erstaunt, dass Gott uns so gut kennt. Vers 13, doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, den sollst du Johannes nennen. Das Wort fürchte dich nicht war hier natürlich sehr angebracht. Er war schließlich im Halbdunkeln und plötzlich eine helle Gestalt vor ihm oder zumindest ein Wesen, was er nicht einordnen konnte. Und so spricht auch Gott in unserer Situation immer wieder dieses fürchte dich nicht. Vielleicht fühlen wir uns plötzlich vor dem heiligen Gott als sündige Menschen ähnlich wie, Entschuldigung, ähnlich wie Petrus das gefühlt hat nach dem großen Fischfang, als ihn Jesus gebeten hatte, hinauszufahren und er dann tagsüber einen großen Fang von Fischen gemacht hatte. Und dann schließlich niederkniet und sagte, Herr, geh weg von mir. Und Jesus sagt, hab keine Angst. Dein Gebet ist erhört? Fragezeichen. Wie geht es dir, wenn deine Gebete nicht erhört werden? Wenn du schon so lange für etwas betest und sich, wie es scheint, nichts tut? Ich muss sagen, dass ich so manches Gebet nicht mehr spreche, manche Person schon aufgegeben habe und doch lohnt es sich, dran zu bleiben. Ich habe schon Wasser, vielen Dank. Okay, sorry. Und doch lohnt es sich, dran zu bleiben, ohne Gott überreden zu wollen. Und das merken wir hier bei Zacharias. Es geht immer wieder darum, auch wenn wir längere Zeit für etwas beten, dass Gott uns Dinge auch in Erinnerung ruft und sagt, da war doch die und die Person, da war doch der und der Umstand. Warum hast du es aufgegeben? Vertrau mir doch. Komm, fang wieder an zu beten, zu glauben, zu hoffen. Und es einfach ganz bewusst in Gottes Hände zu legen. Ein Beispiel davon, einige von euch, die lange meine Geschichte kennen, wissen, dass ich damals einen Kontakt hatte, von dem ich jetzt berichte. Es gab 2021 in Deutschland eine Konferenz für Christen unter Muslimen, also Christen, die unter Muslimen arbeiten. Einer der Teilnehmer war Sefi. Sefi habe ich 95 als jungen Studenten kennengelernt. Er ist quasi als Straßenjunge groß geworden. Mit vielen psychischen Problemen behaftet, beging er damals einen Mord. Obwohl er bereits Christ war und erste Schritte mit Gott getan hatte, er wurde verletzt und konnte irgendwie aus der Situation nicht raus und hat sich vergangen. Es ist nicht zu rechtfertigen. Er war Tagesthema in den Medien, die ihn über Jahre hinweg verfolgten und ihn immens schlecht machten. Er hat versucht, sich selber umzubringen und irgendwie dann später auch bereut und hat versucht, mit der Familie des Opfers in Kontakt zu kommen. Und ich habe dreimal die Fahrt nach Kappadokien, damals von Izmir, gemacht. Jede Fahrt 10 Stunden, um ihn zu besuchen, habe zweimal ihn nicht besuchen dürfen. Und beim dritten Mal hatte ich schließlich Erfolg, weil der Staatsanwalt mir für 20 Minuten die Möglichkeit gab. Das Gute war, dass ich auf dem Weg seine Familie kennenlernen konnte und so auch Freund mit mir wurde. Er wurde später in die nahegelegene Psychiatrie verlegt, wo ich ihn monatlich besuchen durfte. Erst 2011, er saß natürlich einige Jahre, wurde aber aufgrund seines psychischen Umstandes dann in die Psychiatrie verlegt. Erst 2011 schaffte er es, auch seine Angst zu überwinden und in die Gemeinde zu kommen. In den Jahren danach machte ihm Gott viel Mut und er begann für die Gideons kennt ihr, zigtausend Bibeln für die Gemeinden ringsherum zu bestellen und als Koordinator tausende von Bibeln in die Gemeinden zu bringen. Und er hat gepredigt, missioniert und ist heute in Bulgarien verheiratet und tut seinen Dienst weiterhin auch besonders unter Moslems. Gebet, Dienst an Menschen lohnt sich. Drittens, Gott verändert die Heilsgeschichte. Gott verändert die Heilsgeschichte. Vers 13, deine Frau Elisabeth wird bald einen Sohn bekommen, du sollst ihn Johannes, Gottes Geschenk, nennen. Der Engel Gabriel kündigt an, dass, ähnlich wie es bei Abraham und Sarah auch war, auch Zacharias und Elisabeth ein bedeutendes Kind bekommen. Wir wissen von Isaak, dass er der Beginn einer unzählbaren Schar, Glaubenden war, die Gott es Abraham, wie es Gott Abraham verheißen hatte. Johannes sollte nach Ankündigung der Propheten die Menschen auf das Kommen des Messias vorbereiten, der sein Volk ja befreien wollte. Wir merken also, Isaak und auch Johannes haben gewisse wichtige Schlüsselpositionen. Vers 14, du wirst über dieses Kind froh und glücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch andere berauschende Getränke zu sich nehmen. Schon von seiner Geburt an wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Jesus und Johannes waren Cousins. Beide waren schon seit ihrer Zeugung erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Gott war das Zentrum sowohl in Johannes Leben als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener. Natürlich bei Jesus sowieso, weil er ja Gott selber war. Er war von Gott, also Johannes war von Gott geführt, berufen und auch bevollmächtigt. Menschen, wie wir wissen, bekommen ja normalerweise den Heiligen Geist erst nach ihrer Wiedergeburt, nach ihrer bewussten Hinwendung zu Jesus. Johannes wurde schließlich die Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Vers 16, und er wird viele in Israel zum Herrn, ihrem Gott, zurückbringen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Propheten Elia, wird er das Kommen Gottes vorbereiten. Er wird dafür sorgen, dass die Eltern, hier steht eigentlich die Väter, sich wieder mit ihren Kindern versöhnen. Und die Ungehorsamen werden wieder danach fragen, wie sie Gottes Willen erfüllen können. So wird er das ganze Volk darauf vorbereiten, den Herrn zu empfangen. Merken wir, Johannes hatte eine sehr wichtige Aufgabe. Ich finde hier den Punkt sehr interessant, dass er das Herz der Eltern oder der Väter wieder zu seinen Kindern in versöhnlicher Weise bekehren sollte. Ich glaube, da ist bis heute ein ganz großer Mangel, dass Väter zu ihren Kindern ein sehr schlechtes oder schwieriges Verhältnis oft haben. Das soll so nicht sein. Ich habe mal eine Geschichte von Gefängnis, von einem Gefängnis gehört, dass Insassen des Gefängnisses zum Muttertag die Möglichkeit bekamen, Briefe zu schreiben an ihre Mütter. Und viele haben das genutzt. Aber zum Vatertag wollte keiner schreiben. Warum, weiß ich auch nicht. Irgendwie scheinen doch da die Verhältnisse immer wieder schwierig zu sein. Merken wir, Johannes hatte eben eine wichtige Aufgabe, bevor Jesus in der Öffentlichkeit auftrat. Er sollte der Vorbereiter sein. Er sollte quasi Jesus den roten Teppich auslegen. Und nach dem langen Schweigen Gottes durch die Propheten war er der Prophet, der Gott einen Weg für die Rettung seines Volkes, aber auch das der ganzen Welt vorbereitete. Viertens, ich gehe nicht durch alle Verse hindurch, nur dass ihr Bescheid wisst. Viertens, lass deinen Glauben den Zweifel besiegen. Lass deinen Glauben den Zweifel besiegen. Vers 18, woran kann ich erkennen, dass deine Worte wahr sind? Fragte Zacharias erstaunt den Engel. Ich bin ein alter Mann und auch meine Frau ist schon alt. Bist du nicht auch ein Weltmeister im Ausreden? Hast du nicht schnell Einwände und denkst, kann Gott das denn? Spricht das nicht gegen meinen Verstand? Gegen das, was ich schon lange immer wieder erlebe? Überlege einmal, wie es dir ging in deiner ersten Liebe zu Jesus, als du damals jung bekehrt warst oder vielleicht vor einiger Zeit erst. mit Jesus anfingst zu leben, wie die Liebe Feuer und Flamme war. Vielleicht ab und zu kommt das auch immer wieder in uns hoch, aber irgendwie doch sind wir doch sehr gesetzt in unserem Glaubensleben. Eingefahrene Dinge, die sich ändern sollten. Ich denke an Maria Brean, die 60 Jahre alt war, wenn ich ihre Geschichte genau wiedergebe, so kenne ich es, die damals, als ihr Mann im Sterben lag, eigentlich sich auch zur Ruhe setzen wollte, aber Gott mit ihr etwas anderes vorhatte und schließlich heute über 80 Jahre viele Bücher geschrieben hat, die geistlich viele motivieren und ein Werk gegründet hat, wo sie, soweit mir bekannt ist, in Uganda etwa 13.000 Kinder, Waisen, Schulbildung und den Glauben vermittelt hat. Natürlich mit einem großen Team. Meine Einwände und Zweifel gehen in die Richtung, wer von uns hier hat schon lange keine Hoffnung mehr, vielleicht bist du dabei, dass sich sein Gesundheitszustand nicht mehr ändert. Also unsere Gesundheit, die uns immer wieder zu schaffen macht, kann ich ein Lied von singen, lange Zeit mit dem Rücken, mit der Wirbelsäule, Schlaflosigkeit und so weiter, aber Gott kann. Vielleicht hast du deine Kinder aufgegeben, weil sie nicht, wie du dir gewünscht hast, im Glauben vorangegangen sind. Aber Gott will erretten. Vielleicht denkst du, dass die Krisen um uns herum, die weltweit ja zunehmen und ja auch zunehmen werden, wenn wir die Bibel lesen, in der Offenbarung besonders, dass es nie mehr besser wird, dass es nur noch schlechter wird und alles negativ sein wird. Aber wir wissen, dass Gott Machthaber ein- und auch absetzt. Vielleicht gibt es seit langer Zeit familiäre Probleme, Arbeitslosigkeit, psychische Überlastung, Einsamkeit. Geh doch zu dem, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Oder Psalm 37 beschreibt es so, wälze die Last deines Weges auf mich, ich werde es zu einem guten Ende bringen. In aller Hoffnungslosigkeit, in aller Schwierigkeit, wo Gebete anscheinend nicht erhört werden, ist Gottes Hand da. Vers 19, der Engel antwortete, ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Gott gab mir den Auftrag, dir eine gute Nachricht zu überbringen. Was ich gesagt habe, wird sich erfüllen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Aber weil du meinen Worten keinen Glauben geschenkt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eintrifft. Hier steht kein dickbäuchiger kleiner Engel vor Zacharias. Hier ist Gabriel, der wahrscheinlich der Herrführer himmlischer Mächte war. In Daniel 10 können wir das lesen. Er steht im direkten Dienst vor Gott. Wir sehen, dass Zacharias trotz seines fast vollkommenen Lebens, wie man meint, und seines Glaubens jetzt Strafe erntet, weil er Gott anzweifelt. Zum Schluss. Ich möchte den weiteren Verlauf kurz so zusammenfassen. Zacharias tritt wieder vor das Volk. Wir kennen die Geschichte eigentlich. Man merkt, dass er eine Erscheinung hatte. Er kann nicht mehr reden, aber er geht schließlich nach Hause, wie alle anderen auch. Seine Frau Elisabeth wird schwanger, sie zieht sich zurück und in Vers 25 drückt sie aus, wie sehr sie sich freut, dass sie keiner mehr verachten kann. Sie sagt hier, der Herr hat an mich gedacht und mir geholfen. Nun kann mich niemand mehr verachten, weil ich keine Kinder mehr habe. Erst kurz nach der Geburt tut Gott Zacharias den Mund wieder auf. Neben allen Nachbarn seiner Frau Elisabeth, drückt er sein Lob an Gott in den folgenden Versen aus. Ich habe nur einen Teil hier, der Lobgesang, einen Teil hier wiedergegeben, und zwar ab Vers 76, ja genau. Lese ich gerade mal, und du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen, Denn ich glaube, ich habe hier eine andere Übersetzung, genau. Nee, ist doch die richtige. Du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Amen.